wie sonst gestern hier gewesen wäre. Und wir dürfen uns hier versammeln, aber wir dürfen uns vor allen Dingen versammeln, weil Gott zu uns reden möchte. Und wir waren hier die ganze Zeit in der Reihe in Titus und dort werden wir auch heute Morgen wieder sein. In Titus 3. Aber bevor ich zum Text komme, die Überlegung, wie kann ich ein Gott wohlgefälliges und sinnvolles Leben führen? Okay, dann nehmen wir dieses so rüber in Ordnung. Okay, gut. Wollen ja, dass ihr es alle hören könnt. Also, ich ein Gott wohlgefällige, ich probiere mal dieses aus oder probiere mal das aus, sondern Gott hat uns dieses Buch und das ganze Wort gegeben, damit wir wissen, was er von uns erwartet. Natürlich gibt er keine Anweisungen für alle Einzelheiten, aber er gibt schon einen gewissen Rahmen, wo er uns seine Anleitung gibt. Und der Grund, warum er uns dieses gibt, ist, dass jede Gesellschaft ein verzerrtes Bild davon hat, was wirklich wichtig ist und wie man Gott wohlgefällig lebt. Und dann wäre das hier. Mal schauen, ob es mit dem jetzt geht. So gibt Gott uns Anweisungen, damit wir nicht am Ende unseres Weges das Ziel verfehlen. Und ich erinnere mich, als die Navigationssysteme zuerst rauskamen, da hatten wir dann auch so eins und wollten zu meiner Tante fahren und haben das dann Ziel eingegeben und es lotst uns und am Anfang sieht es auch ganz gut aus. Richtung passt schon so ungefähr. Und dann dachte ich, das sind aber komische Nebenstraßen hier, wie uns das führt. Na gut, ich war lange nicht mehr da, kann ja sein. Und dann irgendwann waren wir so ähnlich wie dieses Auto, das war nicht unser Auto, aber so auf dem Feld und das Navigationssystem sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Ich weiß nicht, was du dort vorhattest, Navigationssystem. Aber wir sind die ganze Strecke gefahren und es sagt, das war das Ziel. Und ich sage, aber das war ja gar nicht das Ziel. Und weißt du, das ist genau, was häufig im Leben passiert. Dass Menschen sagen, oh, ich strebe danach, ich muss unbedingt diese Position erreichen. Oder ich will berühmt werden. Oder ich will Spaß haben. Und am Ende kommen sie irgendwo an und sagen, da wollte ich ja eigentlich gar nicht hin. Ich wusste gar nicht, dass das die ganzen Wirkungen dabei sind. Und Gott möchte, dass wir zu ihm in die Herrlichkeit kommen, dass wir das wirkliche Ziel erreichen. Und er gibt uns dafür Anweisungen, sagt, so kommst du sicher hin und bei ihm dürfen wir sicher sein. Es ist nicht irgendwo mitten auf dem Feld und sagt, das war das Ziel, sondern es ist die Herrlichkeit bei ihm. Aber dafür die Voraussetzung ist, lebe nach Gottes Anweisung. Denn Gott verrät uns nicht nur das richtige Verhalten, sondern auch die richtigen Beweggründe. Und dazu wollen wir dann in Titus 3 lesen. Und ich habe das ein bisschen ungewohnt aufgeteilt. Ich werde die Verse 3 bis 8 heute hauptsächlich behandeln. Aber ich möchte die Verse 1 und 2 lesen. Die werde ich aber in die Predigt von Versen 9 bis 15 in 2 Wochen dann mit einbauen. Aber ich möchte, dass wir den Zusammenhang haben. Deswegen lese ich jetzt einmal Titus 3, die Verse 1 bis 3. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Und ich nenne den ersten Punkt dann, bedenke, wie es vor der Bekehrung war. Er gibt Anweisungen in den ersten beiden Versen, wie wir uns auch in der Öffentlichkeit verhalten sollen. Und dann beginnt der Vers 3 mit denn, also mit der Begründung, warum wir uns so verhalten sollen. Und zwar, weil das entgegengesetzte Verhalten von dem, was Gott möchte, typisch ist für den unbekehrten Menschen. Der natürliche Mensch will sich nicht unterordnen, sondern meint, er weiß selber am besten, wie es ist. Das fängt schon bei den kleinsten Kindern an. Mama gibt ihm Brei und sagen, nee, will ich nicht, gib mir mal was anderes. Oder ich will im Moment gar nicht essen. Ja? Und geht weiter. Die Lehrer sagen, du musst dieses lernen. Will ich aber nicht. Ja? Und geht immer weiter. Du sollst diese Arbeit machen. Ja? Und so sollen wir bedenken. Er sagte, hier ist die Beschreibung, wie die Menschen waren. Und er fängt an und sagen, sie waren unverständig. Dieses unverständig ist, dass sie einfach nicht an die Folgen gedacht haben, sondern impulsiv sich entschieden haben, was ich im Moment gerade machen möchte. Wir haben dabei die biblische Warnung ignoriert, das Ende zu bedenken. Denn Psalm 39, Vers 5 lehrt uns, tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Man sagt, wenn wir unser Leben hier und jetzt sinnvoll gestalten wollen, dann sollen wir an das Ende denken. Dann sollen wir überlegen, wohin führt dieses, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe? Wenn ich jetzt so lebe, was sind die Auswirkungen? Und viele Leute leben einfach so in den Tag hinein. Und bei einigen ist Gott gnädig und gibt ihnen noch rechtzeitig die Erkenntnis, dass das nicht der richtige Weg ist. So hat zum Beispiel der Schriftsteller Heinrich Heine hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die auch nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen übergeben. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Das sind die Nachfolger von Hegel, einem Philosophen. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Er hat gesagt, warte mal, alles, was ich geschrieben habe, es hat mich berühmt gemacht, es hat mich bekannt gemacht, ich konnte das verkaufen, aber es hat mich von Gott weggebracht. Und ich habe jetzt erkannt, es war der falsche Weg. Und er war Gott dankbar, dass er noch zurückkehren konnte zu dem persönlichen Gott. Ja, aber er sagte, wie unverständig war ich? Wie habe ich einfach so gelebt? Und einige von uns können genau dieses bezeugen. Wie habe ich gelebt, als würde Gott nicht existieren? Bis Gott mir gezeigt hat, warte mal, du bist auf dem falschen Weg. Manchmal durch Konsequenzen, die unser bisheriges Leben mit sich gebracht hat. Manchmal einfach, dass man das bei anderen gesehen hat. Aber Gott möchte die Augen öffnen und sagen, schau her, wohin führt dieses Leben ohne den Herrn? Wir waren unverständlich. So ist es, ohne den Herrn zu kennen. Ein zweites, wir waren ungehorsam. Ungehorsam gegenüber Autoritäten. Haben das vielleicht auch mit ihrem Versagen gerechtfertigt. Einfach zu sagen, naja, die sind ja auch nicht besser. Oder die haben dieses oder jenes gemacht. Aber selektiver Gehorsam ist Ungehorsam. Und Gott nimmt das sehr, sehr ernst. In Epheser 5, Verse 5 und 6, ist auch auf der Leinwand, dort steht, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das ist, was wegführt von dem Herrn. Das ist, was wegführt von Gemeinschaft von Gott. Und er sagte, irrt euch nicht, dass ihr könnt nicht so leben und Gemeinschaft mit Gott haben. Heißt es, wenn ich das einmal gemacht habe, dass ich nie wieder zum Herrn kommen kann? Nein, aber es heißt, dass meine Gemeinschaft unterbrochen ist. Und dass ich umkehren muss und nicht einfach denken, naja, ich mache das einfach beides. Ich lebe, wie ich möchte und halte mich an keine Regeln und Gott wird da irgendwie Auge zudrücken. Denn Gott ist absolut gerecht und heilig. Und Gemeinschaft ist mit offenen Augen. Und deswegen warnte und sagte, einst waren wir so gewesen. Dann fährt er fort, er hat ja die ganze Liste. Wir waren unverständig, ungehorsam und dann sagt er, wir gingen in die Irre oder wir haben uns verführen lassen. Wir wurden verführt mit dem Gedanken, das passiert schon nichts. Zum Beispiel sagt es in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und so warnt er davor und sagte, denk darüber nach, was du tust, ist wie eine Saat. Was wirst du davon ernten? Also wenn ich freundlich rede, in der Regel bekomme ich auch Freundlichkeit zurück. Ja, wenn ich rumgehe und alle beleidige, weil ich gerade in einer schlechten Stimmung bin, dann ist die Tendenz, dass mir genauso geantwortet wird. Ja, und er sagte, denkt darüber nach, es ist, dass jedes Wort, jede Handlung ist wie eine Saat, was du ausstreust. Und du kannst nicht Tomatensaat ausstreuen und hoffen, dass Mais bei rauskommt. Funktioniert nicht. Oder Brennnessel einfach ausstreuen und hoffen, dass ein Apfelbaum bei rauskommt. Wird nicht funktionieren. Ja? Und dass wir genauso uns bewusst machen, wie ich lebe, ist wie eine Saat. Und das Ergebnis hängt davon ab, was ich sehe, was ich aussehe. Die Gesellschaft um uns herum glaubt, dass es kein objektives richtig und verkehrt gibt. Und dass jeder einfach nach seiner Fassung selig werden kann. Aber Gott hat auch davor gewarnt, in Römer 1, Verse 26 und 27. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männer Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrungen an sich selbst. Das hat Gott warnend aufgeschrieben im ersten Jahrhundert. Und er sagte, sie empfangen den Lohn. Sie kriegen das, was sie gesät haben. Und es sind die Folgen. Und er warnt davor. Er sagte, ich möchte, dass ihr auf den richtigen Weg kommt. Ich möchte euch davor abhalten, die ganzen Konsequenzen durchzumachen. Gott ist allwissend. Und er liebt dich zu sehr, um zu sagen, naja, dann geh den Weg des Verderbens. Er möchte uns davor bewahren, wie liebende Eltern Kinder davor bewahren wollen. Du würdest ja auch nicht mit einem Elternteil schimpfen und sagen, oh, die sind so hart, der hat das Kind so richtig fest gegriffen, als es auf die Straße laufen wollte. Ja, war das jetzt Härte oder war das Liebe? Ja, es war die vorausschauende Liebe. Und Gottes vorausschauende Liebe sagt, schaut mal her, das ist, wie es häufig in der Gesellschaft aussieht. Und ich möchte euch davor bewahren. Nun, vielleicht liest du die Liste und sagst, naja, das stimmt ja nicht. Ich habe Freunde, die sind in der Welt, die sind nicht errettet, die glauben nicht an Christus, aber die sind nicht so. Vielleicht nicht alles, ja, aber er beschreibt die ganze Gesellschaft und immer wieder wirst du Elemente finden, wo du sagst, na, das aber eigentlich schon. Ja, vielleicht nicht alles davon, aber es ist eben eine Gesamtbeschreibung. Und das Problem dabei ist, dass wir, wenn wir diesen Weg gehen, dass wir es oft erst merken, wenn schon gravierende Folgen eingetreten sind. Ja, dass man merkt, dass man auf dem falschen Weg ist. Er fährt noch weiter fort und sagte, wir waren gebunden. nämlich an unsere Begierden, die immer mehr und mehr forderten. Er sagte, so bekommen wir nicht, was Gott uns eigentlich gerne geben möchte. In Jakobus 4, in den Versen 1 bis 3 lesen wir: Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nicht erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt trotzdem nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Nun, Gott sagt, da ist der ganze Streit unter euch. Und woher kommt er denn? Weil ihr denkt, ich brauche unbedingt dieses. Ja, und in die Familien gefragt, wie oft gibt es Streit über dieses kleine Ding, was da im Bild zu sehen ist? Ja, ich brauche mehr Zeit, ich möchte dieses, ich möchte jenes. Ja, und er sagte, es kommt von den Begehrlichkeiten, von den Begierden, die da sind. Und er sagte, selbst manchmal, wir bitten Gott und er gibt es uns trotzdem nicht, weil wir damit unsere Begierden stillen wollen, die uns aber von ihm wegbringen. Und er sagte, ich weiß, dass es nicht gut für dich ist. Ich weiß, dir schmeckt der Berg am Zucker. Ich weiß, was es zu dir tut. Ich weiß, dass du gerne stundenlang vor dem Fernsehapparat sitzt. Aber ich weiß, was es zu dir tut. Und ich möchte dieses nicht. Ich weiß, dass dieses Lesen von all diesen Geschichten, die sind so schön und ich kann so meiner Realität ein bisschen entfliehen. Aber ich weiß, wohin das führt. Und deswegen warnt er uns und sagt dir direkt, es war früher, wir gingen in die Irre, wir dienten mancherlei Begierden und Lüsten. Und noch eine Beschreibung, zwei noch. Wir waren gebunden. Wir waren gebunden und unser Leben war geprägt von der Suche nach dem eigenen Vorteil, auch in der Konkurrenz zu anderen. Gott hat uns nicht wie die Tiere gemacht, die ihren Instinkten hinterherlaufen. Und so hat Gott schon in Sprüche 7 hat er die Warnung gegeben über eine Frau, die einen Mann verführt und sagt, sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden, mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort, er folgt ihr augenblicklich, wie ein Stier zur Schlachtung geht. Ja? Und Gott sagt, manchmal, die Leute denken einfach nicht drüber nach. Sie sagen, wenn ich jetzt einfach tue, was sich für mich jetzt gut anfühlt, ja, dann bin ich wie der dumme Stier, ja, der direkt zur Schlachtung geht und gar nicht weiß, was er tut, nur weil ihm da ein bisschen Stroh vor die Nase gehalten wird. Und Gott sagt, ich habe euch Menschen doch in meinem Ebenbild geschaffen. Ihr müsst nicht einfach den Instinkten folgen. Du musst dieses nicht tun, nur weil du irgendwo da Essen riechst oder weil du da irgendwas siehst, im Laden siehst und du musst es jetzt haben. Wenn es sein muss, wenn es so stark bei uns ist, dann haben wir uns herabgelassen auf das Niveau von Tieren. Die können manchmal nicht anders, sondern sie folgen einfach ihren Instinkten. Aber im Gegensatz zu dem, was in vielen Theorien heutzutage gelehrt wird, wir sind nicht einfach nur hochentwickelte Tiere. Wir sind geschaffen in Gottes Ebenbild und damit auch verantwortlich mit dem, wie wir uns verhalten. Und er sagte, hier ist gerade der Unterschied. Du musst nicht einfach dem folgen, was du jetzt gerade an Begehrlichkeiten hast. Du kannst Nein sagen. Schon mal gehört? Ja? Ich meine nicht das Kindernein, ja? Wenn man sagen, kannst du mir helfen? Nein. Sondern das Nein zu sagen, hier ist eine Begierde, hier ist etwas, ich weiß eigentlich in mir, ich hätte das gerne, aber ich weiß, es ist nicht gut für mich. Ich sage Nein. Und deswegen auch der folgende Satz, der hier schon steht, wenn die Begierden uns beherrschen, statt wir sie, dann sind sie zu Götzen geworden. Ja? Wenn ich mich von diesen Dingen bestimmen lasse, statt dass ich sie nutze zu dem Rahmen, wo sie mir dienen, dann sind sie mein Herr geworden und sie sind zu Götzen geworden. Dann müssen wir uns die Frage stellen, gibt es Götzen in meinem Leben? Ich meine nicht unbedingt eine Statue, die irgendwo bei dir im Haus rumsteht. Und ich meine etwas, das bestimmt, was du tust. Dass du sagst, oh, da kommt gerade der Film, ich muss den schauen. Oh ja? Haben sie dich gefesselt und auf den Sessel gezwungen? Ja? Oder ja, ich muss jetzt dieses machen. Wenn es muss ist, dann hat es zu viel Autorität. Und dann, ich glaube, ein letzter kommt noch. Wir waren voller Bosheit. Da unser Leben war eben geprägt von der Suche nach dem eigenen Vorteil. Und das wird hier ausgedrückt, dass er sagte, wir führten unser Leben in Bosheit und Neid. Und stattdessen warnt uns die Schrift in 1. Petrus und sagt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Die Aufforderung zu sagen, wir sollen nicht davon geprägt sein. Und eben tut hier auch die Verbindung von Neid, was ja auch in unserem Text in Titus 3 war, und dem üblen Nachreden, wie man dann über andere redet und denkt. Denn in der Gesellschaft geht es meistens darum, sich zu beweisen und durchzusetzen, auch auf Kosten anderer. Ja, Hauptsache, ich komme weiter, Hauptsache, ich habe Erfolg. Und Gott warnt davor und sagte, so ist es häufig in der Gesellschaft, aber das ist genau, was Gott nicht haben wollte. Er hat uns alle in seinem Ebenbild geschaffen. Und er möchte, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir gut miteinander umgehen, jeder mit jedem, ohne Ausnahme. Und so sieht er diesen Konkurrenzkampf und sagt, was macht ihr da denn nur? Ja, das ist nicht, was mir gefällt. Er begrüßt nicht die am obersten waren, sondern was hat Jesus getan, als die Jünger miteinander stritten, wer unter ihnen den Ersten war? Hat er gesagt, okay, ich schau mal, wer als Erster bei mir ankommt, wer setzt sich durch unter euch? Das steht nicht in meiner Bibel. Bei mir steht drin, dass Jesus ein Kind genommen hat, auf seinen Schoß gesetzt hat und gesagt hat, wenn einer von euch groß sein will, dann sollen sie wie die Kinder sein. Sie sollen zu mir kommen und einfach mir zuhören und offen sein, nicht sich durchboxen. Und das führt dann eben auch dann noch zum letzten, was hier in Vers 3 noch steht, verhasst und einander hassend. Ich habe es zusammengefasst als wir waren verfeindet. Manchmal durchaus gemeinsame Sache machen, ja, solange mir das hilft. Ja, mit anderen in einem Team zusammenarbeiten, ja, aber weil das mir ja irgendwie hilft. Dies ist die Strömung der Welt, von der wir alle sehr leicht mitgerissen werden, wenn wir nicht gegensteuern. Ich habe das auch mit den Teens gestern gesagt. Und in Epheser 2 steht, in den Sünden wart ihr einst gewandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Also er beschreibt dieses und sagt, wie dieser Kajakfahrer, der hier vom Strom mitgerissen wird, einfach zu sagen, okay, so ist es in der Gesellschaft. Und all diese Beschreibungen, die wir bisher gesehen haben, er sagte, das ist der Strom dieser Welt. Aber weißt du, bei jedem Wasser dieser Welt, es geht immer abwärts. Ja, wenn du nicht irgendwie ein Kraftwerk dazwischen baust, das irgendwie Wasser wieder hochpumpt, geht es immer zum tieferen Punkt. Folgt immer dieser Anziehungskraft. Und wenn wir uns mitreißen lassen, wenn wir einfach sagen, ja, ich will nicht gegensteuern, ich will einfach machen, was die anderen auch machen. Meine Freunde machen das doch auch. Ja, dann reißt es uns immer weiter mit runter. Und Gott sagt, ich kann euch sagen, wohin das führt. Und ich möchte das nicht, denn die waren Kinder des Zornes. Gott sagt, das sind die Sachen, die ich nicht ausstehen kann. Das sind die Sachen, die zu Hass, zu Neid, zu Zank, zu Streit, zu Krieg führen. Und Gott sagt, das ist nicht mein Wunsch für euch. Und deswegen zeigt er uns eine Alternative aus. Ja? Wenn wir hier aufhören, dann sagen wir, okay, was mache ich jetzt damit? Ja? Aber Gott sei Dank, es hört dort nicht auf. Und so wollen wir dann zum zweiten Punkt kommen. Bedenke, was Gott für uns getan hat. Wir lesen die Verse 4 bis 7 in Titus 3. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns. Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt, die Erneuerung des Geistes, den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Gott hat all diese Beschreibungen gegeben, die wir eben gelesen hatten, nicht um uns schlecht zu machen, sondern um den Kontrast aufzuzeigen, wie er ist. Und Jesus kam dann nicht, um sich durchzusetzen, sondern um uns zu retten. Ist dir das aufgefallen? Als die Güte und Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns. Als Christus kam, da erschien er nicht in jemand, der sagt, also ihr habt alle nicht getan, was ich wollte, und jetzt zeige ich euch mal, wie es richtig geht. Sondern er kam in Demut. Er kam als Kind auf diese Welt. Er kam in Güte und Menschenliebe. Nicht, was wir gerade vorher hatten, verhasst einander hassen, sondern Liebe zu uns Menschen. Und es sagt hier ja explizit auch, nicht weil er etwas an uns gesehen hat. Vers 5. Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt. Okay. So, nicht, dass er irgendwas an uns gesehen hätte und gesagt hätte, ach, die Armen, die sind so niedlich, die sind so nett, die sind so fromm, die habe ich gerne, da möchte ich gerne was tun. Sondern er sieht die Not und er sagte, ich bin gütig und ich habe Liebe für diese gefallenen Geschöpfe und deswegen komme ich und deswegen erweise ich diese Gnade. Und ich möchte, dass wir diesen Satz nachdenken. In seiner Gnade gab Gott uns nicht, was wir verdient haben. In seiner Barmherzigkeit gab Gott uns, was wir nicht verdient haben. Okay? Hier ist, was gemeint ist. Gottes Gnade ist, dass wir nicht sein Gericht bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Er hat von Anfang an gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Okay? Gnade ist, dass wir nicht unter Gottes Zorn sind, dass wir nicht seine Strafe bekommen. Aber hier spricht er nicht von Gnade, sondern von Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist quasi die Kehrseite der Medaille. Die Barmherzigkeit ist, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Also nicht nur, dass er uns nicht nur den Tod gibt, sondern dass er uns ewiges Leben schenkt. Nicht nur, dass er uns die Schuld nicht anrechnet, sondern dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Was hat er hier alles getan? Und wir sehen hier 5 Elemente. Erstens, Gott hat uns wiedergeboren. Er sagt hier, durch die Waschung der Wiedergeburt. Jesus hatte die Notwendigkeit schon in einem seiner ersten Gespräche hier auf Erden dargelegt, nämlich zu Nikodemus in Johannes 3. Und ich lese daraus kurz die Verse 3 bis 6 vor. Johannes 3, die Verse 3 bis 6. Jesus sprach zu ihm, also zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter reingehen und nochmal geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Man sagte, alle, die wir hier sitzen, wir sind körperlich geboren, sonst wärst du nicht hier. Ja, aber sagte, das macht nur den körperlichen Menschen aus. Aber sagt genauso, um geistliches Leben zu haben, muss man geistlich geboren werden. Ja, und alle Mütter, die Kinder geboren haben, es kam nie bei dir ein Geisteswesen raus, sondern immer ein leibliches Wesen. Ja? Manchmal wäre das Geistliche erheblich einfacher gewesen, aber wir können nur nach dem eigenen gebären. Das siehst du bei den Tieren. Ja, da ist nie irgendwie, dass der Elefant sagt, super, diesmal war es nur ein Vogel gewesen. Ja? Sondern es kommt immer nach dem eigenen Geschöpf heraus. Und Gott ist Geist. Und er schafft geistliche Wesen. Und das können wir als Menschen eben nicht produzieren. Das kann nur Gott. Und deswegen sagt Jesus das. Um geistliches Leben zu haben, musst du von Neuem geboren werden. Und so sagt er hier, durch die Waschung der Wiedergeburt. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und somit diese neue Stellung, diese neue Geburt verschafft. Und dann geht er weiter und sagt, und Erneuerung des Geistes. Mit einer einmaligen Waschung ist es eben nicht getan. Ja, direkt nach der Geburt, die Kinder werden abgewaschen und dann sagst du, naja, gut, jetzt brauchst du nicht mehr duschen den Rest deines Lebens. Nee. Ja, das ist immer wieder notwendig. Und so ist es auch geistlich wieder nötig. Und wenn er hier sagt, die Erneuerung des Geistes, dann ist das ja einmal ein neues Leben. Irgendwann brauchen wir die Geburt, damit dieses Leben überhaupt anfängt. Aber dann brauchen wir immer wieder, dass wir verändert werden in Christi Ebenbild. Gott möchte uns von innen heraus erneuern, sodass wir sein Ebenbild widerspiegeln. Und diese Veränderung geschieht durch den Heiligen Geist, und es beginnt mit der Erneuerung des Sinnes. Also lesen wir in Kolosser 3, Vers 10. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also Christus bewirkt diese Erneuerung, er bewirkt diese Veränderung in das Bild von dem, der uns erschaffen hat, also in Gottes Ebenbild. Und deswegen hat Gott uns dies hier alles aufschreiben lassen, damit wir dadurch verändert werden. Gott gebraucht durch den Heiligen Geist, aber er gebraucht die Schrift. Und er sagte, so findet diese Erneuerung statt. Und dies ist nicht eine Erneuerung, indem ich einfach mir was Neues angewöhne und sage, okay, jetzt tue ich das nicht mehr, sondern es ist immer durch die Erneuerung des Sinnes, dass ich mehr verstehe, was Gott beabsichtigt hat, wohin das Leben ohne Gott führt, die Trennung, die das bewirkt hat und dass die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschienen ist, dass er uns gerettet hat, rein aus seiner Gnade und Barmherzigkeit. So, Gott hat uns erneuert. Drittens, Gott hat uns versiegelt. Es sagt weiter über den Heiligen Geist, Vers 6, den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Jeder, der an Christus glaubt, den gibt er diesen Heiligen Geist. Und Gott hat uns davon nicht nur ein klein wenig gegeben, sondern er goss ihn über uns aus und wir sind damit dann versiegelt, wie es dann gleich sagt. In 1. Korinther, es ist 1. Korinther 6,19, ich habe die falsche Referenz hier reingeschrieben, aber der Text ist richtig. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? So, er schreibt zu Gläubigen und sagt, der Heilige Geist wohnt in euch und ihr seid in dem Sinne wie ein Tempel. Gottes Geist wohnt in euch. Er ist in euch. Ich habe ihn ja über euch ausgegossen. Ja? Und als solches ist er dann das Siegel, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sind. Und so steht in Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es ist unsere Garantie, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir bei ihm bleiben, dass er uns nicht fallen lässt. All dieses wieder, wenn wir diesen Zusammenhang haben, er möchte, dass wir es bedenken. Okay? Er möchte, dass wir erkennen, die Veränderung, die er bewirken möchte in seiner Gnade. Er sagt, okay, denk daran, wie das Leben, in welche Richtung es vorher ging, wie wir miteinander umgegangen sind, was unser Streben war. Und denkt, wie Christus anders war und wie er uns verändern möchte. Und so sagt er dann auch, Vers 7, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Also er hat uns gerechtfertigt. Und hier kommt er eben nochmal auf seine Gnade zu sprechen. Gerechtfertigt durch seine Gnade. Also kommt die Rechtfertigung nicht aus unserer Leistung, sondern durch die Gerechtigkeit Christi. Und ich habe da das Bild vom Whiteboard mit draufgeführt. Und stell dir vor, auf diesem ist jetzt alles aufgeschrieben, was vorher in Vers 3 geschrieben war. Alles, was in deinem Leben war, was nicht in Ordnung war. Und Gott hat uns gerechtfertigt. Also er hat dann ein Schwamm ist es ja nicht mehr, sondern wie heißen die jetzt? Eraser. Ich weiß nicht, gibt es ein deutsches Wort dafür? Also, egal, auf jeden Fall das zum Wegwischen, ne? Was du da mal drauf gebraucht. Er sagte, er hat all unsere Vergehen weggewaschen. Er hat uns vergeben, er hat es gereinigt. Und nicht nur, dass wir jetzt eine weiße Tafel sind, sondern dazu zählt er uns jetzt die komplette Gerechtigkeit Christi an. Gerechtfertigt aus Gnade. Es war nicht, dass unsere Beschreibung so gut aus war, sondern es ist seine Gnade, seine Liebe zu uns. Und dann sagt er weiter, dass wir durch diese Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Christus möchte, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Er hat zu seinen Jüngern in Johannes 14 gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit wo ich bin, wo ich sein werde, nämlich beim Vater im Himmel, auch ihr sein möget. Und so hat er uns zu Miterben gemacht, die an seiner Herrlichkeit teilhaben. So steht in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Und somit haben wir eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Wir sind gerechtfertigt durch seine Gnade und wir wurden Erben der Hoffnung des ewigen Lebens. Und er sagte eben, wenn ich die ganzen Anweisungen gebe, dann ist die Motivation dahinter zu sagen, schau mal, so ist wie ein Leben ohne Gott in der Regel aussieht. Aber ich liebe euch zu sehr, diesen Weg des Verderbens gehen zu lassen. Deswegen ist Christus gekommen. Deswegen hat er sein Leben gegeben, damit unser Leben, dein Leben, mein Leben jetzt anders aussieht. Und was soll das bewirken? Kurz noch Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Was Christus getan hat, ist die Grundlage für unser Tun. Er hat uns aus Gnade errettet. Seine Menschenliebe kam, seine Güte kam. Und dann sagt er eben hier, das, was er getan hat, das ist gewiss, ich möchte, dass du darauf fest bestehst, damit als Auswirkung die, die jetzt zum Glauben an Gott gekommen sind, auch darauf achten, ihr Leben so führen in guten Werken. Dies ist ein Segen für alle Menschen, die dann davon profitieren. Aber es ist auch ein Zeugnis von dem, was Christus in unserem Leben bewirkt hat. Somit sind die guten Werke keine Gegenleistung für Gottes Gnade, sondern eine Auswirkung von Gottes Gnade. Es ist nicht, ich muss jetzt dieses tun, damit ich irgendwie das Vollmaß von Gottes Barmherzigkeit empfange, sondern ich habe verstanden, was er für mich getan hat. Und aus diesem Verständnis heraus jetzt will ich für Christus leben. Oder mit dem Bild von dem Einbruch ins Eis, was natürlich im Moment sehr unwahrscheinlich wäre, aber im Winter schon eher. Man kann einem anderen nur helfen, wenn man selber auf sicherem Boden steht. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, damit wir gerechtfertigt aus seiner Gnade, damit wir, die wir jetzt dieses neue Leben empfangen haben, das jetzt weiterreichen, damit auch andere aus ihrer Not gerettet werden. Und es ist aus seiner Gnade. Okay. So ein Deckenfresko, das schauen sich Leute dann an und sagen, das war ein das Werk eines Meisters. Keiner wird hingehen und dort in einer Vitrine einen Pinsel hinlegen und sagen, und alle stehen um die Vitrine rum und applaudieren dem Pinsel. Hey Pinsel, das hast du super gemalt. Warum konnte der Pinsel das malen? Weil jemand diesen Pinsel in die Hand genommen hat und damit gemalt hat. Wenn Gott uns jetzt für gute Werke gebraucht, dann sind wir wie der Pinsel, den Gott gebraucht. Es ist nicht, dass wir als Pinsel plötzlich so gut geworden sind, sondern wenn Gott etwas Wunderbares daraus macht, dann ist das, weil wir in Gottes Hand sind. Dass er uns aus seiner Barmherzigkeit gerettet und verändert hat. Das ist, was er bewirken möchte. Und manchmal ist es vielleicht eher so wie beim Teppich. Hast du einen Teppich, so einen Stickteppich gehabt und den mal umgedreht? Wie sieht er von der anderen Seite aus? Du schaust da drauf und sagst, okay, was soll das? Das ist genau unser Problem. Manchmal sehen wir, was Gott tut, aus der Rückseite eines Teppichs. Und wir sagen, das macht für mich absolut keinen Sinn. Also stell dir vor, als wenn im Himmel oder zwischen uns und Gott, ja, irgendwo auf Wolkenhöhe ein Teppich ist. Und wir schauen von unten drauf und sagen, Gott, was machst du denn da? Und Gott schaut von oben drauf und sagt, es ist ein wunderbares Werk der Gnade. Und du bist genau an der richtigen Stelle. Ich brauche dich genau dort. Das Problem ist, dass wir es noch nicht immer sehen. Deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben, hat gesagt, schau her, hier ist, wie ich dieses bewirke. Hier ist die Veränderung, die ich tue. Vertraue mir, dass ich das Ziel erreiche, dass du nicht am Ende irgendwo auf der Wiese stehst, sondern dass du zum Herrn kommen kannst. So lasst uns das beherzigen, was Christus für uns getan hat und uns von ihm verändern lassen. Es ist ein Werk seiner Gnade. Es ist nicht, dass wir plötzlich irgendwie anders besser werden, sondern es ist, dass wir verstehen. Gott hat mich wirklich lieb. Er hat mich so lieb, dass aus seiner Güte und Menschenliebe er gekommen ist, sein Leben für uns gelassen hat, damit wir zu ihm kommen in der Ewigkeit, damit er uns die Hoffnung des ewigen Lebens gibt, aber auch damit wir jetzt nicht weiter bleiben in diesem Strom der Gottlosigkeit, damit wir nicht weiter mitgezogen werden in das Verderben, sondern dass wir dagegen stehen können und sagen können, schau mal her, jetzt schon kann man sehen, bei mir geht es in die andere Richtung. Ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Liebe. Da ist nicht mehr der Hass, der vorher da war. Da ist nicht mehr der Ungehorsam, der vorher da war. Da ist nicht mehr diese Unzufriedenheit, die vorher da war. Sondern Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er verändert uns. Erlebst du dieses? Vertraust du ihm in diesem Bereich? Und dem wollen wir jetzt auch gleich im Abendmahl gedenken. Vorher, lass uns noch einmal beten und dann noch ein Lied singen. und dann werden wir zum Abendmahl übergehen.